Lieber Herr, lass uns jetzt wieder teilhaben an der Freude dieses Philipperbriefs. Freude an dir. Unser Blick ist immer bloß so verdunkelt, weil wir so eine bestimmte Blickrichtung haben und alles so verzerrt sehen. Und nicht mit dir. Du kannst uns heute Abend die Sorgen abnehmen und uns fröhlich machen, ganz gleich, was uns bedrückt. Und du kannst uns hineinnehmen in deine Nähe, auch im Blick auf das, was morgen kommt. Wir wollen gestärkt werden durch dich und danken dir, dass du uns diese Gemeinschaft schenkst. Amen. Philipper 2. Ich bin immer wieder dankbar, dass Sie dieses schwierige Stück bewältigt haben, der Umänderung unserer Zeit. Ich weiß, das ist nicht ideal, aber es ist eben besser, als es vorher war, wegen der Chorsänger. Philipper 2. Man wollte ja immer wieder bei Bibelworten einfach stehen bleiben und dann bloß so einen Vers auslegen. Heute haben wir eine ganze dichte Fülle. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also, Sie haben ganz recht, Luthertext war besser. Aber das ist eben bei der Übersetzung, und jeder weiß, dass jede Übersetzung irgendwo an irgendeiner Stelle nicht richtig übertragen kann. Und darum ist es immer wieder gut, man hat Verschiedenes und hört Verschiedenes. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da sitzt ein Mann in einer Gefängniszelle und vor ihm weitet sich der Blick, und er sieht schon auf die Vollendung der Welt, wie Jesus Christus die große Königsherrschaft antritt und alle Knie ihn anbeten. Auch die Lästerer und die Spötter und die Leugner der Größe Gottes. Das kann man nicht verstehen, wie es sich dorthin entwickelt. Aber er sieht das. Und wir sollten irgendwo jetzt auch heute Abend still werden vor diesem Wunder. Es ist schon alles gelöst. Wenn wir unsere Freizeit auf Michelsberg abschließen, ist es ja immer ein schöner Augenblick, wenn wir dann am Ende etwa sagen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein, ist die ganze Welt oder sein, wird die ganze Welt. Wir, die wir hier noch in Auseinandersetzungen stehen oder wie wir am Sonntag ja etwas bedrückend uns bewusst machen mussten, auch in schweren Versuchungen leiden und bedrückt sind, wir wissen, dass jetzt Jesus diese Herrschaft aufrichtet. Wir dürfen mithelfen, dass viele Menschen heute schon ihre Knie beugen. Das Beugen der Knie hat ja eine große Hilfe, einfach auch bei mir beim Beten. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so empfinden. Es gibt ja Augenblicke, wo man knien beten muss und wo es einen auf die Knie treibt. Es ist schon ein Ausdruck, der darin liegt. Nun darf man die Gebetshaltung nicht überbetonen. Es gibt ja Leute, die sagen, erst wenn wir die Hände ausrecken, kann der Geist Gottes zu uns kommen. Die Haltung des Kniens ist ja eine Beugung. Und das ist für uns immer wieder gut, dass wir uns selber unserer ganzen Schwäche bewusst werden. Die gefalteten Hände sind ein Zeichen unserer Sklavenart. Wir sind die gebundenen Christi. Aber dieses Beugen der Knie hat ja auch in der Anbetung seine wichtige Bedeutung für uns. Wir werden vor Jesus niederfallen und ihn anbeten. Der Herrschaft Gottes im Himmel Ehre geben, seinen Namen laut bekennen. Es ist schade, dass wir eigentlich tagsüber nur klagen können und dann in der Nacht, wenn wir dann bedrückt sind, auch nur die Sorgen umwälzen können. In der IDEA-Ausgabe, die am Mittwoch erscheint, hat Horst Klaus Hoffmann aus Anlass des Todes von Siegfried Wiesinger einen wichtigen Artikel geschrieben, wo er sagt, es gibt sicher viele Menschen, die nicht mehr hinaussehen und die bedrückt sind. Aber wo er sagt, ich habe es am Sonntag vergessen, in der Predigt zu bringen, die Lieder Paul Gerhards, die ja alle aus der Dunkelheit der Depression kommen. Wäre mein Gott nicht gewesen, hätte mich sein Angesicht nicht geleitet, wäre ich nicht außer mancher Angst genesen. Die Anbetung Jesu und das Wissen, dass er der Herr ist, das führt mich aus den Tiefen der Dunkelheit heraus, in denen wir oft genug drin hängen. Der Paulus schreibt dies als Häftling. Es ist heute ein Irrweg, wenn wir immer wieder meinen, wir hätten mehr Selbstvertrauen. Da ist nichts in uns, sondern wir blicken auf den Sieger und von dort her kommt unsere Zuversicht. Die Weltgeschichte ist gelöst. Der Paulus hat sich doch nicht mehr geärgert über die Schrecken des Römerreiches, weil er wusste, Christi Herrschaft behält den Sieg und das Reich Gottes geht seinen Weg durch die Weltgeschichte. Und nur das ist wichtig, dass mein Tun und Arbeiten hineingehört in dieses Reich Gottes, in diese Gottesherrschaft. Und der Lobgesang soll erschallen. Wir hatten auf der Freizeit das oft betont und hatten ja auch die Liederbücher dabei. Es war immer so schön, wenn wir beim Essen schon 3 oder 4 oder 5 oder manchmal auch 6 Verse gesungen haben. Wir singen doch viel zu wenig Lob- und Danklieder. Und schon beim Singen eines solchen Liedes, Lob meine Seele den Herrn, weichen Ängste und Sorgen. Und auch das belastete Gewissen wird geheilt unter der Schuld, die uns bedrückt. Er heilt, was dir gebricht. Aber jetzt fangen wir von vorne einmal an. Dem Paulus ist jetzt wichtig, wie sich unser Glaube im Leben verwirklicht. Das ist ja immer eine Schwierigkeit. Wie setzen wir das um? Und da hat er eine Formulierung, die wir kaum gebrauchen, aber die ganz wichtig ist. Ermahnung in Christus. Sie wissen, wie das oft mit der Ermahnung ist. Mit dem Schimpfen erreicht man gar nichts. Haben Sie schon mal mit dem Schimpfen was erreicht? Die Ermahnung, die bewirkt das. John Bunyan oder Bunyan, ich weiß nie richtig, wie ihn die Engländer aussprechen. Wissen Sie, wie ich es mache? Richtig. Bunyan, aber die sprechen ja ihre Namen oft anders aus. Bunyans Pilgerreise, kennen Sie doch. Da sind ja geistliche Wahrheiten so eindrücklich festgehalten. Es ist ja immer noch, ich glaube, das meistverbreiteste Buch nach der Bibel. Auch so großartig, wie dort wirklich die Sachverhalte bildlich dargestellt werden. Der erzählt, wie eine Magd im Haus des Auslegers, das ist der Bibelausleger, der guckt dazu, wie die Bühne fegt, den Speicher. Und da gibt riesen Staubwolken. Kennen Sie noch aus Ihrer Kindheit, wenn man da mal gekehrt hat, wie es da gestaubt hat. Und dann kommt einer und spritzt ein bisschen Wasser rein. Und dann erklärt ihm der Ausleger und sagt, so ist es, mit dem Gesetz. Das Gesetz wirbelt nur Staub auf und das Evangelium macht es, dass das Gesetz nicht mehr Staub aufwirkt, sondern wirklich Reinigung bewirkt. Und das ist hier gemeint. Ermahnung ist trotzdem nötig, aber Ermahnung in Christus. Wir können einem Menschen sagen, du darfst dich doch verändern. Dein Leben kann doch neu werden. Sieh, es ist doch nicht bloß, dass einer jetzt mit dem Druck mich verändern will, sondern das Angebot des Evangeliums. Natürlich muss ich auch wehren. Und wir schulden einander auch in der Gemeinschaft manches kritische Wort. Wenn Sie wissen wollen, warum bei uns die Gemeinschaft unter den Christen in den Kreisen und Gruppen oft so wenig praktiziert wird, weil Gemeinschaft nicht bloß mit schmusigen Lobeshymnen geschieht, sondern echte Gemeinschaft wird so erlebt wie in einer Familie, wo man sich auch mal was Kritisches sagen kann. Und das ist nötig, dass man sich auch zurechtweist, dass man auch einander korrigiert, aber in Christus. Nicht um ihn zu verurteilen, sondern um ihm das zu zeigen. Du kannst doch anders werden. Christus will das bei dir verbessern. Wir sollten uns auch überlegen, wie wir das möglichst freundlich und gütig sagen können, mit einem ermutigenden Wort. Wir sind ja alle so leicht verletzlich. Und das wird in unserer Zeit immer schlimmer. Dass wir kaum ertragen, dass einer sagt, das war vielleicht nicht so optimal. Aber vielleicht können wir so machen, dass wir einen Mut machen, sagen, guck mal, das könnte man noch geschickter anpacken und noch weiser tun. Manchmal stehen ja einem die Haare zu Berge, oder wie der Paul Deidenbeck sagt, die Haare gehen durch den Stahlhelm. Wenn man hört, wie manche Leute erzählen, was sie so tun, und dann, das kannst doch du aber als Christ, du kannst doch nicht so handeln oder so reden oder so, dass wir immer wieder das richtige Wort kriegen, einem anderen helfen, den Augenblick auch ergreifen, wo wir dieses tun können und die Ermahnung in Christus auch ermöglichen, dass wir aufeinander hören. Das ist ein großer Reichtum, es sind oft Möglichkeiten da, der andere kann sie viel besser beraten, er sieht viel mehr aus seiner Schau, was man in dieser Lage machen kann. Trost der Liebe sind wunderbare Kombinationen der Worte. Gemeinschaft des Geistes, der verbindet und zusammenschließt, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Es gibt ja auch eine kalte Liebe, eine kühle Liebe, eine distanzierte Liebe, aber die ist dann keine mehr. Die Liebe ist immer herzlich mit Gedärmen, mit Eingeweide. Die geht richtig tief ins Fleisch hinein und die wirkt sich auch aus. Ich finde das so wunderbar, wie man hier in dieser Gemeinde Liebe erfahren kann. Und ich will das einmal sagen, dass ich große Hochachtung habe über so viel Liebe, die ich hier erlebt habe. Wissen Sie, dass wir jetzt auch nicht bloß theoretisch drüber reden. Ich weiß, wie hier Menschen begleitet wurden über Wochen hinweg zum Sterben. Und wo Berufstätige die Nacht um die Ohren geschlagen haben aus Liebe. Und so kann man sagen, die Dienste miteinander getan wurden, wo Feste gefeiert wurden, wo man alles miteinander erlebt und geteilt hat, weil man zusammengehörte. Es gibt sicher immer wieder Leute, die sagen, ja, aber ich merke nichts. Gerade einer kommt von außen heran, sie müssen auch dann hineintreten. Und immer am schönsten, wenn sie sagen, wo kann ich einmal mich einbringen, wo darf ich selber teilhaben. Vielleicht steht man manchmal zu weit abseits und dreht sich auch nicht rum, aber das ist das Geschenk der Gemeinde. Paulus hat das besonders empfunden, auch aus der Gefangenschaft heraus. Und es war ihm ganz besonders wichtig, jetzt wieder den Leuten zu zeigen, wie schön Gemeinschaft ist. Er gerade, der isoliert leben muss und sagt, das ist doch so wunderbar bei euch, dass ihr zusammensteht und in herzlicher Liebe und Barmherzigkeit beieinander seid. Man kann in Zukunft einfach die Türe ein bisschen weitermachen, dann brauchen Sie sich da hinten nicht zu drücken. Jetzt nicht mehr, aber das nächste Mal machen wir da hinten, beim Chor ist ja eh warm da hinten. Wenn die äußere Tür, die muss zu sein, denn sonst kühlt der Chorraum so aus. Das ist so ein Kamin da außen mit der kalten Decke. Also die herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Und jetzt sagt er, macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Man bemüht sich ja immer wieder, Einigkeit unter Christen zu schaffen. Und heute spielt das die größte Rolle, wie man Organisationen vereinheitlicht. Heute ist es ja das schlimmste Verbrechen, wenn es verschiedene Organisationen gibt, die etwa Dienste tun, Missionsdienste oder wie wir bei Hilfe für Brüder. Das finde ich doch nicht schlimm. Es wäre aber schlimm, wenn wir einander Schwierigkeiten machen. Aber wenn das sich ergänzt, ist doch wunderbar. Wir haben uns noch nie einmal mit Brot für die Welt überschnitten. Die machen was ganz anderes. Aber das ist heute so schlimm, dass die sind nicht, da gibt's was nebenher und da darf es nichts mehr nebenher geben. Ich kenne das von so vielen Kollegen, die schon sagen, also ist doch unmöglich. Da gibt's so viele Gruppen, die unterstellen sich nicht mehr. Das ist normalerweise ein Machtdenken. Ich kannte einen Gemeinschaftsleiter, der dann in den Pfarrdienst überwechselte als Spätberufener. Der hat also eine landeskirchliche Gemeinschaft geleitet und kaum war er im Pfarrdienst, hat er gesagt, du, der CVDM, der unterstellt sich mir gar nicht. Dann habe ich gesagt, das ist auch nicht das letzte Ziel, dass alles dem Pfarrer folgt und gehorcht. Nicht? Die Gemeinde ist ja nicht durch den Pfarrer konstituiert, sondern die Gemeinde ist durch die Vielfalt dargestellt. Da gibt es Gruppen und Kreise, die nicht dem Pfarrer unterstehen. Unsere ganzen Gemeinschaften und ein Hauskreis, warum denn nicht? Er soll dem Herrn Jesus unterstehen. Die Gemeinde erkennt man nicht daran, dass wir einen Papst haben, dem alle folgen, sondern dass wir eines Sinnes sind, nämlich nach dem Worte der Schrift und nach Jesus Christus. Und wenn wir das haben, sind wir alle eins. Ob einer in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde organisiert ist, da gibt es eine Fülle von Gruppen und Kreisen und Bewegungen. Aber die Einigkeit ist dort, dass wir nach dem Wort Gottes leben und Christus allein dienen. Da müssen wir wirklich aufpassen, weil das immer wieder so stark hervorgekehrt wird, dass diese äußeren Sachen so wichtig sind, diese Ordnungen und wer das Sagen hat. Merkwürdig ist doch, dass unser Herr immer gewirkt hat in vielfältigen Gruppen, durch ganz viele freie Bewegungen. Mir ist es ganz wichtig, immer wieder jedem zu unterstreichen, die Fülle der Freiheit evangelischen Gemeindelebens. Da gibt es die verschiedensten Formen und die entwickeln sich nach ihren Gaben, aber sie sind alle unter Jesus. Dass ihr eines Sinnes seid. Es ist nicht die organisatorische Einheit, sondern die innere Einheit im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Anbetung Jesu und das Hören seines Wortes. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Das ist der einzige Weg, Einheit herzustellen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Und dann weist er jetzt uns auf eine Schwierigkeit hin, wo so viel blockiert ist. Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Aus Eigennutz mache ich natürlich viel. Das blockiert uns in unserem Tun. Ehre oder für mich. Dann kann ich das nie ausschalten. Spielt ja eine große Rolle, dass ich meinen Gefühlen hörig bin. Ist ja verletzend. Mir ist heute schon auch immer wieder eine Frage. Es ist auch so schwierig, etwa Wahlen, die jetzt wieder bevorstehen von dem Kirchengemeinderat. Man könnte ja alle wählen, da wird einer abgewählt und so. Ist immer so blöd, da gibt's ja eher Fragen. Der eine, dem wird die Gruppe übertragen, anderen nicht und so. Wir sind ja auch empfindlich irgendwo in unserer, wir sind verletzbar. Und Paulus sagt, ihr müsst das mit Rumpf und Stumpf austilgen. Im Reiche Gottes darf nichts mehr aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen getan werden. Und das betrifft jetzt auch das Zusammenwirken der Gemeindeglieder. Es ist ganz groß, wie er hier zu einer brüderlichen Ordnung kommt. Und er wirklich so denken kann und so planen kann, dass ihr nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen tut, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das Wort Demut ist ja heute aus dem Umgang gekommen und wird nicht mehr gebraucht.
Ich habe einmal bei einem Traugespräch Schwierigkeiten bekommen. Da war ein ganz mutiges Paar dabei, das hat sich aufgelehnt, weil es da heißt, dass man sich gegenseitig unterordnen, seid einander untertan.
Überhaupt niemand untertan sein. Keiner von uns beiden. Wir sind beide mündige Leute. Das ist ein richtiges neues Bewusstsein. Und ich muss sagen, und dann kann die Ehe nicht laufen.
Liebe kann sich immer nur im Untertanensein beweisen. Und das ist sicher die schwächste Stelle unseres Denkens heute, wo man nicht mehr merkt, dass das drunter, Untertanensein, sich drunter stellen, die entscheidende Tat der Liebe ist. In Demut achte den einen höher als sich selbst. Warum ist das für uns so wichtig? Weil es das Bild Jesu war. Wissen Sie, dass wir Schwierigkeiten bekommen haben mit unserem Prospekt von CFI, christliche Fachkräfte, weil wir das Wort drin haben. Ich glaube, wir haben es dann rausgenommen, aber ich weiß nicht, ob es weise war, dass wir demütige Leute wollen. Da hat natürlich, haben politische Gruppen dagegen revoltiert. Das wollen wir gerade nicht. Die haben überhaupt nicht verstanden. Die draußen unter Afrikanern und Asiaten, die zweite Geige spielen und nicht das große Wort haben, sondern die Einheimischen an ihrem Platz höher achten als sich selbst. Das ist sicher das Geheimnis, um überhaupt einen zu gewinnen. Darum haben die Amerikaner bei uns manchmal so Schwierigkeiten, wenn sie so großspurig kommen und überall bloß ihre Programme entwickeln und gar nicht mal zuerst hören, was da schon ist und den anderen achten in seiner stilleren und bescheideneren Art. Dann muss man schon erleben, dass der gar nicht auf die Füße auf den Boden kriegt. Es ist so schön, dass das, was Jesus hier selber als Demut gelehrt hat und gelebt hat, hier zum Vorbild für uns wird. Sie wissen, wo es bei Jesus steht. Ich bin von Herzen demütig. Matthäus 11. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Lernt von mir. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Das ist nicht diese, wir haben das ja oft gesprochen, diese gespielte Demut, wo man im Grunde nur das Lob des anderen erwartet, wo man sagt, ich kann nichts. Und dann muss man sagen, na doch, du bist prima, und so gut wie du ist überhaupt keiner. Sondern dieses echte Zurücktreten können. Mir hat das immer Eindruck gemacht, wie Paul Deidenbeck diesen Punkt so betont. Sie kennen ihn ja, deren Lüdenscheid Pfarrer war und dann in der Allianz so viel gewirkt hat, der immer wieder sagte, in der Gemeinde wird das der Testfall werden. Ob Leute sich selber suchen oder ob sie Ausschau halten, wo sind Leute, die zu kurz gekommen sind, denen ich etwas geben darf, denen ich helfen kann. Wo ist jemand, dem ich etwas bringen kann? Vielleicht ist das auch ein Problem, dass viele mit einer Erwartungshaltung kommen. Was nehme ich mit? Statt mit dem Gedanken herzukommen, wem kann ich ein ermutigendes Wort heute geben? Wem kann ich ein Lob zusprechen? Wen kann ich aufrichten? Wen kann ich ermutigen? In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und das erfordert ja so eine andere Blickrichtung. Wer kann das? Ich sage, seine Meinung ist wichtiger als meine. Das ist ja schon eine Frage beim, etwa beim Diskutieren. In einer Gesprächsrunde höre ich den anderen überhaupt an oder falle ich ihm ins Wort? Achte ich den anderen höher als mich? Gebe ich dem Raum, dass er wirklich sich entfalten kann? Wunderbar, wie er das, der Paulus hier zurückführt auf das Leben Jesu und seine Anweisung. An jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So kann man ja gar nicht leben. Und doch ist es das Leben, das Jesus von uns will und das er uns zeigt und das auch Verheißung hat für unser Leben. Und von dort her zeigt er nun ganz praktisch von dieser Anweisung für unser Verhalten, seid so gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Genau das ergänzt sich und die Luther-Übersetzung hat das volle Recht, auch wenn die neue Übersetzung vom Text her auch ihr Recht hat, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ganz gleich, jetzt lebt das doch einmal. Und ich bin überzeugt, dass sie das auch leben können in ihren Ehekrisen. Und da wollen wir doch auch das Gespräch führen in der Seelsorge oder wo es mit ihren Kindern schwierig wird. Ich glaube, dass wir uns oft versündigen, wo wir uns durchdrücken und es ist nicht der Art Jesu entsprechend. Weil jeder sehe nicht auf das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Und wie Jesus Christus auch war, so sollt ihr gesinnt sein. Ich habe mich nach ein paar Beispielen umgesehen, weil ich dachte, es ist jetzt sicher hilfreich, wenn man es nochmal an Geschichten sehen kann, an Lebensbildern, wie das Menschen auch praktiziert haben. Ein Dr. Preukle, schreibt wahrscheinlich auch ein Engländer gewesen, weiß nicht, wie er sich spricht, das ist eine geschichtliche Person gewesen, der angesprochen war in jungen Jahren, er war schon einflussreich, war er abgestoßen von seiner Kirche und traf dann auf die Heilsarmee. Und er hat dann gesagt, die kämpfen wenigstens entschlossen und das wäre was für mich, da könnte ich eintreten. Und die Heilsarmee ist ja dann hart mit solchen jungen Leuten, die dann noch gar eine erfolgreiche akademische Laufbahn hinter sich haben. Am ersten Tag in der Kadettenschule hat er seinen ersten Auftrag empfangen. Das war, er soll die Schuhe der Kadetten putzen. Und er hat später gesagt, das war ein Augenblick, wo ich dachte, nein, ich trete wieder aus. Ich wollte doch mit meinen Geistesgaben dienen und ich wollte nicht die Dreckarbeit tun. Und er hat daran erklärt, dass das Geheimnis eines segensreichen Wirkens in seinem Leben wurde, bis er gemerkt hat, ich muss dienen lernen. Wir haben ja unsere Diakonie absterben lassen. Wenn ich an unsere verehrten, großen Diakonissen denke, die ja unsere Jugend geprägt haben, die uns Jesus lieb gemacht haben. Man hat das bekämpft und hat gemeint, man macht den Diakonissenberuf attraktiver, indem man mit viel Geld ausstaffiert und mit allen Freiheiten ausstattet. Ich möchte heute noch meinen Hut ziehen, deshalb ziehe ich immer Mütze auf, vor jeder Ruhestandsdiakonisse, der man begegnet, wenn die alten Martha-Schwestern mit Mühe dort unten am österreichischen Platz noch den Weg machen hinüber in die Stunde, möchte ich meinen Respekt äußern, weil sie so vielen Menschen Jesus lieb gemacht haben durch ihr Dienen, durch ihre Bescheidenheiten, durch ihre Demut. Ich las noch einmal die Geschichte von dem Lars Olsen Skrefsrud. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, der war ja ein Bankräuber in seiner Jugend, ist durch ein Mädchen zum Glauben gekommen, die ihn besucht hat im Gefängnis. Schwede war er, glaube ich. Und ist dann, hat die Santal-Mission begründet. In Indien hat 43 Sprachen gesprochen. Ein Genie. Und er wurde gefeiert im Alter bei einem Jubiläum. Sie haben eine große Feier gemacht, haben ihn zu den verglichen mit den größten Zeugen des Reiches Gottes. Und dann hat er gesagt, ich bin so dankbar, dass Gott am Anfang meines Lebens mir 10 Jahre Haft geschenkt hat in der Sträflingskleidung. Und ich weiß, wer ich bin und wer mich aus dem Dreck gezogen hat. Es ist sicher wieder immer wieder die Überschätzung unserer Person. Ist da draußen irgendwas? Stört mich? Helfet ihr mal vielleicht? Denn die Heizung darf nicht angemacht werden, die ist ja außer Betrieb. Mir ist bloß nochmal wichtig, versteht, wie Gott uns rauszieht aus dem Elend, wie er uns rauszieht aus dem Dreck, aus der ganzen Not unseres Lebens, wie er uns krönt. Und wir legen so einen großen Wert auf die Ehre, die wir empfangen. Und es ist auch wirklich schwer, wenn uns einer kritisiert in der Öffentlichkeit und wenn einer uns runterputscht und wenn einer uns ungerecht behandelt. Man kann ja in dieser Welt nicht viel mehr sich rechtfertigen, wenn sie einmal in den Medien sind. Da fragt keiner mehr, was war richtig drin. Hauptsache, es ist einer fertig gemacht und so. Und dann müssen sie wissen, wo ist ihr Halt. Aber es ist vorher viel wichtiger, ob ich in meiner ganzen Haltung sage, dazu braucht mich der Herr zum Dienen. Zum Dienen irgendwo einem Menschen einen Dienst. Und die ganzen verheißungsvollen Taten liegen da in ganz unscheinbaren Plätzen. Wir denken oft viel zu groß, was wir wirken wollen für Gott. An den Plätzen, wo uns Gott hingestellt hat, in den kleinen unscheinbaren Diensten. Es ist nicht das Amt der Mutter höher zu loben, es ist ein unscheinbarer Dienst, oft sicher ein, wo die Decke auf den Kopf fällt. Aber es ist auch schwer, wenn einer sagt, und ich bin alleinstehend, und trotzdem, Gott wird dich segnen, dort, wo du ihm dienen kannst, in aller Demut. Denn wir sind nicht gering, sondern hochgeachtet an unserem Platz. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und nicht nur die Gestalt eines Sklaven, sondern er wurde Sklave. Und er hat sich in die Tiefe heruntergegeben, um mich zu retten, um mich nicht loszulassen. Und das ist der Grund, warum ich in die Tiefe heruntergehen kann. Man hat ja immer wieder Respekt, wenn man die Geschichten hört. Sie haben vielleicht auch mal die Kassette von dem Rocky gehört oder so. Was da geschieht, wenn ein Mensch das erlebt, wie Jesus ihn herausholt aus der Tiefe, aus dem Dreck. Wir sollten viel mehr hinunter uns beugen. Hätte nicht auch Gott heute vor, durch uns manche Leute aus der Tiefe rauszuholen? Knechtsgestalt annehmen, war den Menschen gleich in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. In der ganzen Schwäche, Armut eines Menschenlebens. Hermann Betzel hat das immer so stark betont und sagte, Jesus hat nie viel getan. Er hat nur 3 Jahre Wirkungszeit gehabt. Er hat nur einen kleinen Raum ausgefüllt. Er hat nie große Reisen gemacht. Jesus hat nie Ämter begleitet. Das ist gar nicht nötig. Jesus hat den kleinsten Raum ganz gefüllt mit der Treue. Auch das ist ein Wort, das heute nicht mehr gilt. Treue und dann für Gott gedient. Da steht das im Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das Erniedrigen, das hat ja Gott von uns normalerweise gar nicht verlangt, aber es kann natürlich auch einmal kommen, dass der Herr einem zumute, dass man auch Schande tragen muss, einen schlechten Ruf hat und es um Jesu willen tragen muss. Der russische Erzbischof Pimen oder wie der damals hieß, in der großen bolschewistischen Revolution, der da den Koteimer trug. Es gibt manches, was der Herr einem zumutet, an schwerem Weg, den man noch gehen muss, Erniedrigung. Und ich weiß, dass es auch uns nicht leicht fällt, wenn der Herr uns zumutet, dass wir eine Leidenszeit durchstehen müssen. Wollen wir alle nicht. Aber es kann ja sein. Erniedrigung und Gehorsam. Ihm treu sein, ihm dienen. Was der Herr will, das ist das Geheimnis Jesu gewesen. Darum hat ihn der Herr erhöht. Darum hat er ihm einen Namen gegeben. Dann wird unser Leben fruchtbar und brauchbar für den Herrn. An Beispielen denken wir vielleicht jetzt auch noch an den Mose, der das Haus verließ, herrlichen Palast bei der Tochter Pharaos und lieber mit dem Volk Gottes Schmach leiden wollte. War ihm wichtiger. Wenn Sie noch von Billy Graham diese eindrückliche Auslegung im Kopf haben, die hat mich als junger Mensch so stark angesprochen, im Buch Friede mit Gott, wo er das so erzählt, noch einmal die Mose-Geschichte, wie der Mose sagt, das ist alles für mich nicht wichtig. Geld und Karriere ist nicht wichtig, nur wo Gott mich braucht. Und das ist gar nicht bedeutsam, was die Menschen dazu sagen. Nur wo er mich braucht, will ich ihm dienen. Mir wird das immer wieder schwer, wenn wir junge Leute ausschicken. Die Hanne-Rose Bauer ist mit ihrer Mitschwester jetzt nach Abesche gegangen, in den Tschad, um dort in einem Waisenhaus zu dienen. Das ist eine Sache, wenn man dann 3 Jahre da draußen sein muss, am Ende der Welt. Da gibt's keinen Fuchs mehr, der dem Hasen gut Nacht sagt. Am Rand der Wüste. Wo höchstens die Libyer noch mal vorbeikommen mit ihren Truppen. Aber dass man dort dient, weil der Herr einen dort für tüchtig hält. Ja, hat man dafür sein Abitur gemacht und hat man dafür seine Ausbildung gemacht? Dann kommt noch Rassenstolz, also Mensch, die sind doch gar nicht, die packen doch nichts an, die Afrikaner. Und bis man merkt, so segnet der Herr. Und dort wirkt der Frucht. Und das ist so, wo einer ein Dienstleben tut. Heute sind wir so gewöhnt, dass unsere Gaben zur Entfaltung kommen müssen. Wir immer wieder meinen, wie kommt mein Leben zum Leuchten? Und wir wundern uns, dass das nicht zum Leuchten kommt. Jeder Mensch bleibt ein verkanntes Genie. Ist doch ganz klar. Ist doch, naja, auch das, wirklich, dass man nie richtig in der ganzen Fülle von den anderen begriffen wird und auch die richtige Ehre bekommt. Aber das ist ja uns in der Welt nicht verheißen. Es bleibt nur der andere Weg, dass ich in der Treue an meinem kleinen Platz dem Herrn dienen kann und der Herr sich zu mir bekennt und mein Leben groß macht und bedeutsam und wichtig. Das ist ja das Geheimnis, das Sie selbst verfolgen können, wie das ist in Erinnerung, die Menschen, die Sie geprägt haben. Der vorigen Generation, die auf ihr Leben eine Ausstrahlung gehabt haben, weil sie Diener Gottes waren und nicht Diener der Menschen und nicht für sich selbst gelebt haben, sondern für den Herrn. Es ist jetzt so wichtig, dass wir wirklich unser Leben von Jesus umgestalten lassen. Es geht nicht an, dass man sagt, ich brauche nicht mehr predigen. Doch, predigen muss man immer. Man muss immer den Mund aufmachen. Aber es ist so wichtig, dass Jesus unser Wesen prägt, dass auch unser Tun von der Art Jesu gekennzeichnet ist. Und danach schauen heute viele Menschen aus. Wir haben da auf dem Michelsberg in einer Abendstunde noch einmal gesprochen, ob wir nicht hier Zusätzliches anbieten müssen, dass wir einmal in der Woche uns treffen und noch einmal bei den vielen Alten hereinschauen, wie wir ihnen helfen können, ob nicht hier ein großer Trupp sich bildet, wie wir einfach ein Stück Dienst im Kleinen machen müssen, wo so viel Not verborgen ist vor unseren Augen. Und es gibt sicher so viele Aufgaben, die vor der Tür liegen und die unser Herr von uns will, die wir tun müssen, nicht um uns zu überlasten, sondern manches andere zu vergessen, wo wir doch nichts Wertvolles daraus bekommen, weil es leer bleibt und eitel und vergänglich. Mancher Streit, der nichts ausbringt. Aber das ist entscheidend. Gesinnt sein wie Jesus und dann einmütig und einträchtig danach handeln. Wie will das Jesus haben? Ich muss mich freuen, so viele unter Ihnen, wie Sie dienen. Dass ich das auch noch sage. Ich bin beeindruckt. Immer wieder, wie das bei ihnen ist, wie kein Weg zu weit ist, wie man aus Liebe um Jesu Willen an seinem Platz aushält. Auch oft in einer schweren Situation einfach drin bleibt, um Jesu Willen.